Es ist schön, wenn wir uns so begrüßen können untereinander, und so darf ich Sie auch begrüßen zu diesem Gottesdienst. Und doch ist das Entscheidende unseres Zusammenkommens, dass Gott in unserer Mitte jetzt sein will. Er kennt, dass der Herr Gott ist. Er hat uns zu seinem Volk gemacht und zu Schafen seiner Weide und nicht wir selbst. Wir wollen miteinander das Lied singen, Liebster Jesu, wir sind hier, 127. Lieber Herr Jesus, wir sind jetzt versammelt in deiner Gegenwart. Wir wollen unseren Blick und unsere Gedanken auf dich richten und dir danken, dass du uns diesen Sonntag schenkst. Wir kommen aus der Wochenarbeit mit all dem Gedränge und unsere Gedanken hängen noch so viel an dem, was uns beschäftigt hat. Und nun gib uns doch den Blick für deine ewige Welt, für deine Liebe zu uns, für deine Tragkraft, mit der du jetzt auch all die Lasten von uns wegtragen willst, die wir ja selbst nicht mehr tragen können. Und wir wollen bei dir ablegen, was uns belastet und beschwert. Richte uns auch neu aus auf dein Handeln an uns, dass du in uns allen ganz neu dein Werk weitertreiben kannst. Auch da, wo wir stecken geblieben sind, wo wir deinem Geist Hindernisse in den Weg gelegt haben. Nimm du unser Leben und mach daraus etwas zu deinem Lobe und zu deiner Ehre. Und lass diesen Gottesdienst jetzt nicht nur ein äußeres Geschehen bleiben, das an unserem Ohr vorübergeht, sondern dass es uns verändert, dass du in uns allen wirken kannst und uns zu Menschen machst, die dein Ebenbild tragen und die von dir gestaltet und geprägt sind. Und so wollen wir jetzt auch jeder für sich in der Stille dir das bringen, was uns bewegt. Wir danken dir, dass du Gebet erhörst. Amen. Wir haben unseren Jugendchor wieder, der auch jetzt uns singen wird.
Thank you.
Jetzt wollen wir die Worte ewigen Lebens miteinander lesen. Wenn Sie Ihre Bibel aufschlagen, Apostelgeschichte 4, Vers 23 bis 31. In den ausgelegten Bibeln im Neuen Testament, Seite 128. Petrus und Johannes waren inhaftiert worden. Es gab eine schreckliche Bedrohung. Sie wurden noch einmal laufen gelassen, aber unter der strengen Auflage, kein Wort mehr im Namen Jesu zu reden. Sie hatten einen Lahmen an der Eingangstür des Tempels geheilt. Und als man sie hatte gehen lassen, kamen sie zu den Ihrigen und berichteten, was die hohen Priester und Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Als sie das hörten, erhoben sie einmütig ihre Stimme zu Gott und beteten: Herr, der du Himmel und Erde und das Meer und alles, was darinnen ist, gemacht hast, du hast durch den Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vaters David, deines Knechtes gesagt: Warum toben die Heiden und die Völker nehmen sich vor, was umsonst ist? Die Könige der Erde treten zusammen und die Fürsten versammeln sich gegen den Herrn und seinen Christus. Ja, sie haben sich wirklich in dieser Stadt versammelt, gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, Herodes und Pontius Pilatus, mit den Heiden und der Volksmenge von Israel, um das zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss im Voraus bestimmt hatten. Und nun, Herr, sieh ihr Thron an und lass deine Knechte in aller Unerschrockenheit dein Wort verkündigen. Strecke deine Hand aus, dass Heilungen, Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie so gebetet hatten, erbebte der Ort, an dem sie versammelt waren, und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündigten das Wort Gottes unerschrocken.
Yeah.
Schön ist ja, dass unsere jungen Leute auch auswendig singen und wir das Wort umso besser abnehmen können. Jetzt dürfen Sie aber Ihr rotes Liederbüchlein zur Hand nehmen. Sie dürfen aus dem Buch singen, Nummer 81. Herr, wir bitten, komm und segne uns. 81 in dem roten Liedheft. Wenn Sie gestern in der Stuttgarter Zeitung auf Seite 3 gelesen haben, dann haben Sie festgestellt, dass sich eine Stuttgarter Journalistin geärgert hat, dass in Guatemala viele Leute aus der Bevölkerung zum Glauben an Jesus kommen und nicht sich den Guerillas anschließen. Sie hat ganz empört gesagt, da gibt's Prediger, die lehren die Leute voll Entrüstung, auf eine neue Welt zu hoffen. Also haben Sie gerade mitgemacht, bloß dass Sie wissen, in welcher Gemeinschaft Sie sind. In Guatemala ist in den letzten Jahren die Zahl der Christen von 5% auf 22% der evangelischen Christen gestiegen. Und wir wollen auch solche Dinge bewusst verfolgen und die, die man dort verachtend auch in der Stuttgarter Zeitung Evangelikos nennt, das sind diese Evangelikalen, zu denen wir uns oft bekennen wollen. Aber nun wollen wir zu unserem Textabschnitt gehen, Offenbarung 2, Vers 8 bis 11. Offenbarung 2, Vers 8 bis 11. Sendschreiben der Offenbarung nun an die Gemeinde in Smyrna. Seite 258 im Neuen Testament, ganz am Ende der Bibel. Wir sagten schon das letzte Mal, dass Wort Engel bedeutet Vorsteher der Gemeinde. In der Offenbarung werden ja immer wieder solche Decknamen, so Codenamen benutzt. Vielleicht auch schon im Zeichen der beginnenden Verfolgung. Da kann ja eine Gemeinde nur so durchkommen, aber auch, weil diese Worte immer wieder einen doppelten Sinn haben und gerade in der Offenbarung das auch zum Klingen kommen soll. Dem Vorsteher der Gemeinde in Smyrna schreibe, dies sagt der Erste und der Letzte, der tot war und lebendig geworden ist. Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut, du bist aber reich. Und die Lästerung von denen, die sich Juden nennen, aber es nicht sind, sondern die Synagoge des Satans. Fürchte dich nicht vor all dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr auf die Probe gestellt werdet und ihr werdet bedrängt sein 10 Tage. Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem soll vom zweiten Tod kein Leid geschehen. Herr, gib uns solche Ohren, die hören können. Amen. Ich habe in den letzten Tagen eine Dokumentation über verfolgte Christen in aller Welt zusammenstellen müssen. Leider blieb die sehr bruchstückhaft. Aber das Material, das ich nun in Händen hatte, war bedrückend. Professor Dr. Krüber von der Deutschen Missionsgemeinschaft war eben von einer Asienreise zurückgekehrt und er schrieb, eigentlich gibt es in ganz Asien überhaupt kein Land, wo Christen nicht einer Sturmflut der Christusfeindschaft ausgesetzt sind. Er zählt dann von Kaschmir, der indischen Provinz, wo die Christen eine abgebrannte Kirche wieder aufgebaut haben. Wenige Tage später war sie wieder abgebrannt. Und das stehe für manche Gebiete dieser Welt. Ich hatte einen anderen Bericht aus Kambodscha. Der letzte Pfarrer der evangelischen Gemeinde von Phnom Penh ist unter großer Lebensgefahr nach Thailand geflohen. Der berichtet von den erschütternden Tagen 1981 und 1982. Die meisten anderen Gemeinden sind geschlossen. Sie haben sich trotz der Drohungen des Geheimdienstes und der Spitzel versammelt. Und dann schließlich hat ihn ein Offizier vom Geheimdienst gestellt und gesagt, wir lassen Sie nicht mehr weitermachen hier. Und er sagt, was haben Sie denn eigentlich gegen das Evangelium von Jesus Christus? Und dann lacht er und sagt, das ist westlich. Und der Pfarrer sagt, aber Ihr Marxismus kommt doch auch aus dem Westen. Das kann es doch nicht sein. Und dann war Schweigen. Was ist denn der Grund der Christusfeindschaft in der Welt? Sie müssen wissen, dass Christen Fremdkörper sind, weil unser Herr Jesus Christus ein Fremdkörper war. Und ich weiß gar nicht, ob man das heute in unserer so friedliebenden Zeit noch klar machen kann, dass in dieser Welt auf einer ganz anderen Ebene die größte Auseinandersetzung abläuft, die man sich denken kann. Gott streitet um diese Welt, die ihm gehört und die er nicht sich entgleiten lassen will. Und er ruft Menschen zur Umkehr, zu ihm zurück. Und die Welt hat sich schon längst gegen Gott entschieden. Wir gehören ja mit hinein in diese große Aufruhrbewegung gegen Gott. Das ist so normal, dass ich sage, ich will nichts von ihm wissen und von seinem Wort. Und Gott sendet Boten der Liebe, auch seinen Sohn, den er im Hass der Welt sterben lässt. Darum haben Christengemeinden immer Teil an dieser Christusfeindschaft. Und Sie können fragen, warum eigentlich trifft uns so wenig Feindschaft? Das ist sehr schnell erklärt, weil wir uns, besonders unserem deutschen Christentum, sehr weit der gottlosen Welt angepasst haben. Und wir haben schon längst viele Kompromisse geschlossen, bis hinein in die Kreise unserer Gemeinden, auch die Kreise der Gemeinschaftsstunden hinein. Es ist uns gar nicht mehr bewusst, dass wir anders sein müssen, nämlich nach dem Willen Gottes geschnitzt und geformt. Und wenn wir uns von der Welt unterscheiden, das macht ja gar nichts. Das muss ja so sein. Nur so können wir auf die Welt Einfluss nehmen. Denn diese Welt, so wie sie ist, ist nicht eine Welt Gottes. Und darum soll uns dies ganz gründlich in Frage stellen, ob unser Christenleben noch richtig geführt ist nach dem Willen Gottes. Ich möchte jetzt einfach darüber reden, wie das ist, wenn man auf die Menschen in der Welt missionarisch, evangelistisch zugeht, dann werden sie das sofort spüren. Wenn sie andere Menschen nicht bloß fromme Sprüche machen, sondern wenn sie sagen, ich will dich zu einem Jünger Jesu machen, ich möchte, dass du ein Jesus-Jünger wirst, dann werden sie erleben, wie auch bei uns, die Verachtung, der Spott, die Feindschaft, die Bedrängnis beginnt. Und es ist gut, dass wir heute die Gemeinde von Smyrna näher ansehen können, eine kleine Gemeinde, von der aber Jesus voll des Lobes ist. Das hat Jesus nie bedrückt, wenn das kleine Krüppchen waren, die ihm treu gedient haben. Klein, das macht gar nichts aus. Aber ob man nur treu zu ihm steht. Deshalb muss ich zuerst darüber sprechen, was die unschlagbare Stärke der Jesusleute ist. Unschlagbare Stärke. Noch am letzten Sonntag habe ich Ihnen predigen müssen, dass Jesus selbst den Leuchter der Gemeinde umstoßen kann. Er nimmt einer Gemeinde das weg, was in der Welt ihr Dienst wäre, nämlich den Menschen in ihrer Dunkelheit etwas Helligkeit zu vermitteln. Deshalb ist das eine bittere Tatsache, dass eine Gemeinde auch geschlagen werden kann von Gott selbst im Gericht und ihr der Leuchter weggenommen werden kann. Ich möchte jetzt bloß von denen sprechen, die wirklich treu zu Jesus und zu seinem Worte stehen. Hier in Smyrna war eine kleine Gemeinde. Smyrna, das ist das heutige Izmir, die Stadt, die durch ihren Teppichhandel bekannt wurde. Eine wohlhabende Stadt, schon damals im Altertum. Eine reiche Stadt. Warum war denn die Christengemeinde so klein und so arm? Das ist schnell erklärt. In dieser Handelsstadt hat man sie boykottiert, die zu Jesus standen, wirtschaftlich ruiniert. Und sie konnten nicht mehr mitmachen und die Geschäfte liefen nimmer. Wenn einer Christ wurde, war er ausgesperrt aus dem Handelsverkehr. Und das Bittere war, dass das von den Glaubensbrüdern kam. Das Wort Jude ist im Neuen Testament kein antisemitisches Schimpfwort, sondern das sind die treuesten Freunde. Sie wissen, wie die Apostel am liebsten in der Synagoge zuerst gepredigt haben und ihre Jesusbotschaft ausgerichtet haben. Und das ist so bitter, wenn man die Feindschaft von den eigenen Glaubensbrüdern erfährt, so wie die damals aus dem Volk Israels. Und sie waren so schwach, so klein, dass sie sich überhaupt nicht wehren konnten gegen diese verlogenen Gerüchte, die über sie in die Welt gesetzt wurden. Niemand hat auf sie gehört, niemand hat ihnen Raum gegeben, sich wehren zu können. Die Gemeinde von Smyrna ist eigentlich eine Gemeinde, die mit dem Rücken zur Wand steht. Und sie kann nichts mehr tun, sie hat keine Möglichkeit, sich zu wehren. Im Grund wird ihr jetzt der Hals abgedreht und zugedrückt und jetzt kann sie nichts mehr machen. Jetzt ist sie am Ende. Und ihr Jesuszeugnis muss verstummen, auch über den Verleumdungen. Es steht hier von Lästerungen. Das sind besonders üble Gerüchte, die jeder Begründung nicht standhalten, verlogene Geschichten, die ihren Ruf zerstören sollen und die ihre Wirksamkeit in der Öffentlichkeit unmöglich machen. Das kann passieren, dass Christen so dastehen. Und dann sagt Jesus, der Herr Himmels und der Erde, zu dieser Gemeinde: Ich weiß deine Bedrängnis und deine Armut. Sie ist wirklich so kümmerlich und schwach, dass man sich schämen muss über so einer kleinen Christengemeinde. Vielleicht denken Sie heute Morgen auch drüber nach, wie es den Christen in Isfahan oder Teheran heute Morgen zumute sein mag, wenn die Schlachtrufe der Ayatollahs durch die Straßen gellen. Die sind doch wirklich am Ende. Da ist doch kein Staat mehr damit zu machen. Oder die, die sich in den Golfstaaten verboten sammeln. In Saudi-Arabien darf es ja gar keine Christengemeinde geben. Und trotzdem hat der Herr seine Leute dort. Was sind das für arme Gemeinden, ohne Chance, sich überhaupt zu äußern? Und dann sagt Jesus, der Herr, zu ihr: Ich weiß deine Bedrängnis und deine Trübsal, du bist aber reich. Warum ist sie reich? Ja, das muss man verstehen. Je ärmer sie an äußeren Mitteln ist, kein Geld, kein Einfluss, keine Leute an schaltstellender Macht, niemand, der sie verteidigen kann, gar niemand, umso mehr sind sie im Glauben auf Jesus gestillt. Und das sagt ja Jesus ihnen noch hier einmal: Der tot war und ist lebendig geworden. Dass es Christengemeinden in der Welt gibt, das hängt doch nicht von der Tradition ab. Und dazu braucht Jesus auch nicht den großen Geldhahn der Kirchensteuer und sonstige Dinge oder den Einfluss des Staates und was man hier vielleicht immer meinen mag. Dass es Christengemeinden gibt, das ist immer ein Wunder, dass Jesus Menschen zum Glauben ruft. Da, wo wir gar keine Chance mehr dazu sehen und wo alles äußerlich verloren erscheint. Das, was diese Gemeinde von Smyrna so unschlagbar stark macht, ist, dass sie auf Jesus blickt und auf ihn schaut und sagt: Er ist der Herr, dem wir gehören. Und er lenkt unsere Geschicke. Und wir schauen auf ihn. Ich bin immer wieder überrascht, wie bei uns viele Christen sagen, wenn man sie irgendwo bittet um einen Dienst, sagen sie: Ich weiß gar nicht, ob ich dafür geeignet bin. Und dann gucken sie sehr selbstgefällig sich an und sagen: Ja, ich bin natürlich nicht so ganz gut, ich bin nur so halb gut. Wissen Sie, das braucht auch Jesus nicht mal ihre Gaben, die sie mit einbringen. Wenn wir für Jesus den Mund auftun und ihm dienen, dann ist dies immer dieser Blick auf den auferstandenen Herrn, der einst das Grab am Ostermorgen aufgesprengt hat. Und für ihn ist es ein kleines, heute auch wieder offene Türen zu schenken, wo das Wort gehört wird, auch in unserer verschlossenen Stadt Stuttgart, wo so viele Menschen sich verhärten gegenüber dem Anspruch Jesu auf ihr Leben. Er sucht nur Menschen, die offen sind für ihn, die ihm glauben. Ich weiß nicht, wie es Ihnen ging, wenn Sie heute in unsere Kirche hineinkamen. Das ist ja schön, dass wir kein kleiner Kreis sind, sondern auch, dass die Reihen so dicht gefüllt sind und wir einander stärken können. Aber Sie müssen immer wissen, das ist jetzt nicht das Entscheidende. Ganz unwichtig. Und wenn wir nur zwei oder drei sind, wie wir in vielen Versammlungen auch sind, und dann sind wir so stark, wenn wir Jesus anrufen. Und ich habe erst gestern wieder gemerkt in Gesprächen, wie eine ganze Reihe von Ihnen sich ja oft auch so fühlt wie die Leute von Smyrna. Die Frau, die in der Ehe allein steht mit ihrem Bekenntnis zu Jesus. Der Vater, der den Kindern gegenübersteht, die sich von Jesus losgesagt haben. Der, der in seiner Umgebung von Kollegen verlacht und verspottet ist und der sagt, jetzt halte ich den Mund, jetzt mache ich nichts mehr. Wissen Sie es doch, warum Sie so schwach gewacht werden müssen. Das ist manchmal nötig, weil wir sonst immer wieder die Kraft überschätzen, die wir haben. Manchmal meinen wir, es sei unser Können, unser Vermögen, unsere Gaben, unser Geschick, wie wir das tun. Es ist immer Jesus der Herr. Der hat seine Gemeinde erhalten bis zum heutigen Tage. Der ist gewesen und der wird es auch in der Zukunft sein. Und wenn wieder neues Leben in unseren deutschen Kirchen entsteht, dann nur durch ihn. Dann kommt das nur aus dem Gebet und aus dem treuen Dienst derer, die sich zu ihm bekennen. Unschlagbar stark sind wir da, wo wir auf Jesus blicken und auf ihn schauen. Das war so schön, dass die Gemeinde von Smyrna nicht probiert hat, irgendwie dem Evangelium mit Tricks oder mit Kompromissen da irgendetwas nachzuhelfen. Das ist heute für uns so die Versuchung, dass wir meinen, kann man mit dem Evangelium noch so direkt kommen? Das verstehen doch die Menschen nicht. Natürlich verstehen sie es nicht. Sie können es doch nicht verstehen. Das, was wir verstehen von unserer Natur aus, das sind ganz andere, grausame Zusammenhänge. Wenn ein Mensch zum Glauben kommt, ist es immer wieder ein Überführtwerden durch den Geist Gottes. Ein Wunder, wenn Jesus die Augen öffnet. Nun gilt es aber, mutig und entschlossen vorwärts zu gehen. Wir wissen von dieser Gemeinde von Smyrna noch viel mehr. Da war ein Gemeindevorsteher namens Polycarp von Smyrna. Im Jahr 155 wurde er als Greis hingerichtet, grausam hingerichtet. Man hat ihn noch gefragt, ob er nicht das Opfer dem Kaiser bringen will, das damals von ihm gefordert war. Und dann hat er gesagt, nun diene ich meinem Herrn schon so lange. Wie sollte ich meinen König verleugnen können? Wahrscheinlich war Polycarp damals ein junger Mann. Vielleicht hat er mitgesungen im Jugendchor von Smyrna, wenn es damals überhaupt so was Schönes gab, wenn sie so stark waren und so viele junge Leute hatten. Aber die Zeit der Verfolgung begann ja eigentlich erst später. Damals, als Jesus diesen Brief an sie richten ließ, war sie noch nicht in das Martyrium hineingezogen worden. Es steht nur bedrohlich vor ihnen. Bis jetzt war nur der Handelsboykott da und die wirtschaftliche Schädigung, die sie getroffen hat. Aber Jesus hat sie vorbereitet zum Martyrium und das ist jetzt wichtig. Jesus will, dass die Gemeinde mutig und entschlossen drauf zugeht. Vielleicht denken Sie, das wäre schon eine kühne Glaubenshaltung, wenn man sagt, nun ja, ich will das ertragen. Christen sind aber immer Leute, die mutig vorwärts gehen, auch dort, wo der härteste Widerstand ihnen entgegentritt. Übrigens ist das für alle, die im Reich Gottes etwas erleben wollen, immer wichtig. Da, wo die stärksten Widerstände sind, da müsst ihr vorwärts gehen. Ich darf die jungen Leute bitten, nicht da, wo es ruhig wird und wo sowieso ein paar lieblich euch nachlaufen, zu kämpfen, sondern immer, wo der Teufel mit der ganzen Entschlossenheit euch entgegentritt. Da müsst ihr kämpfen. Die Gemeinde von Smyrna ging diesen Weg. Fürchte dich vor keinem, dass du leiden wirst. Es ist nicht erlaubt, sich ängstlich einzusperren in die Kirchengebäude und zu sagen, dann schweigen wir eben, dann wollen wir es eben jetzt nicht mehr öffentlich verkündigen. Dann erst recht. Ich habe mich gefreut, in einem Wort eines äthiopischen Kirchenführers, evangelischen Kirchenführers zu lesen, dass er berichtet, durch die Leiden, die über die äthiopische Kirche hereingebrochen sind, sind die meisten Christen aus einer Gleichgültigkeit herausgetreten und sind mutiger geworden. Das ist nicht selbstverständlich. Normalerweise ist so, dass viele abfallen. Und dort ist genau das Wunder passiert, dass die begriffen haben, jetzt müssen wir erst recht die Karten auf den Tisch legen. Und je stärker hier der Druck gegen die Verbreitung des Evangeliums wird, umso stärker müssen wir uns bekennen zu ihm. Das war ja in Russland nicht anders. Viele sind abgefallen. Aber die, die blieben, haben gesagt, wir wollen das tun, was uns eben in der russischen Verfassung nicht zugestanden wird, nämlich den Ungläubigen unseres Volkes, Jesus, bezeugen. Mission kann man einem Christen nicht verbieten. Privatchristentum durften sie bei allen Christenverfolgungen immer haben. In ihrem Herzen hat sie niemand gefragt. Auch heute in Russland ist noch nie einer im Herzen geprüft worden, was er glaubt. Sondern das öffentliche Bekenntnis, um das ging es ihnen plötzlich. Je stärker der atheistische Druck wurde, umso mehr haben die Gemeinden gesagt, von der Mission und von der öffentlichen Verkündigung wollen wir nicht lassen. Und Dr. Grübach hat dann in seinen Bericht von Asien hineingeschrieben, er wolle nicht mit Asien beginnen, er wolle erzählen von einer deutschen Abiturientin namens Monika, die von ihren landeskirchlich-evangelischen Eltern geprügelt wurde und ins Haus eingesperrt wurde, weil sie sich einer Freikirche, keiner Sekte, angeschlossen hat. Vielleicht ist das manchmal auch in unseren Kreisen gar nicht anders. Wenn wir hören, wie manche unserer jungen Leute durch eine Feindschaft hindurchgehen, ich war entsetzt, wie in meiner Bezirksjugendarbeit einst im Schwarzwald eine Mitarbeiterin erzählt hat, dass die Mutter ihre Bibel verbrannt hat, weil sie das Bibellesen geärgert hat. In unseren Tagen, in unserem Land. Nicht bloß aushaltenden Widerspruch, sondern dann wissen, dass es in dieser Welt um eine Entscheidung für Jesus geht, den Christus Gottes. Und dass alles, was wir verkündigen, in Jesus der Welt so deutlich herausgestellt ist. Und wie klein auch unsere Kraft ist, der Herr will sie gebrauchen zum Dienst, dass wir kühn und mutig weitergehen. Und nun kommt es noch auf die Treue drauf an. Da steht ganz am Ende, sei getreu bis in den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Vorher sagt noch Jesus, dass die Zeit der Bedrängnis ein Ende hat. Das sind wieder diese Symbolzahlen, wie lang sie geht, wir wissen es nicht, aber sie hat ihre Zeit und wird nicht ewig dauern. Ich will Sie auch noch einmal daran erinnern, dass die schlimmste Bedrohung für die Gemeinde Jesu auch immer aus christlichen Kreisen kam. Und wir wollen es nie verschweigen, dass die Verfolgung der evangelischen Gemeinden in Russland begann vom christlichen Zaren. Und von der heiligen orthodoxen Kirche. Und sie war so heftig, dass die Stalin-Verfolgung sie nicht übertraf. Und was Christen von Christen erlitten haben, von Kirchenorganisationen, die Jesus-Bekenner deshalb ausgestoßen haben, weil sie die Bibel und sein Wort bekannt haben. Wir haben in unserer württembergischen Geschichte genügend Beispiele, wie eine Kirche sich auch lange schwer getan hat. Die, die auf der Bibel sich versammelt haben und Jesus als Herrn bekannt haben, in ihrer Mitte aufzunehmen. Und wir sind dankbar, dass heute so viel Raum da ist und so viel Offenheit. Wir wollen es immer wieder sehen, das, was damals geschehen ist, dass aus dem Volk Israel heraus die Feindschaft kam, dass wir nie davor gefeit sind, Hindernisse des Reiches Gottes selbst. Und wir sind nicht gefeit davor. Und darum ruft Jesus zur Treue auf. Treue zu ihm, sei getreu bis in den Tod. Dieses Wort, das sicher oft benutzt wurde für alle möglichen Treuebekenntnisse, ist hier eindeutig gemeint. Treu zu Jesus, zu ihm, dem, der tot war und ist lebendig geworden, dem, der dich gerufen hat. Sie sind zum Glauben gekommen, weil Jesus sie angesprochen hat. Vor ihm werden sie einmal stehen, sei ihm treu. Er hat sein Leben für dich gelassen. Und hat sich hingeopfert für dich, sei getreu bis in den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Es ist nicht bloß ein blindes Vertrauen, dass man irgendjemand anderes gibt, sondern die Sorge eines Christen, der sagt, ich möchte bloß Jesus nie betrüben. Und egal, wie das in meinem Leben nun aussieht, ja, jetzt vermute ich, dass bei Ihnen ganz konkrete Entscheidungen drin sind. Wahrscheinlich fängt es bei Ihnen auch so an, dass das zuerst Verzichte sind, wie damals in Smyrna, dass Sie vielleicht auf Geld verzichtet haben, auf unrechte Dinge und sich abgesondert haben, einfach in der Treue zu Jesus. Sei getreu bis in den Tod. Ich will Sie bitten, dass Sie in Ihrem eigenen Glaubensleben sehr sorgfältig darauf achten, ob alles zwischen Ihnen und Jesus geklärt ist. ob sie ihr Leben so auf ihn ausgerichtet haben, mit all ihren Entscheidungen, Treue für ihn, dass ihr Alltag, ihre Pläne, die sie haben, ihre Gedankenwelt treu vor Jesus geordnet ist, bis in den Tod. Man hat das früher am Konfirmationstag versprochen: Herr Jesu, dir leb ich, dir leid ich, dir sterbe ich, dein bin ich tot und lebendig. Eigentlich müssen wir das jeden Tag neu versprechen. Herr Jesus, ich will jetzt auch gerne verzichten auf Dinge, die nicht recht sind, für dich, nur damit ich dich nicht verliere. Und da wollen wir uns sammeln, mit dieser Gemeinde von Smyrna an der Quelle wieder, da, wo wir das Leben haben. Und es ist erstaunlich, dass Jesus an dieser kleinen und schwachen Gemeinde nichts zu kritisieren hat, gar nichts, obwohl da sicher auch Mängel waren. Er spricht ihr zu: Ich will dir die Krone des Lebens geben, die volle Erfüllung des Lebens. Und dann sind wir wieder da, wo ich vorhin begonnen habe, wo die anderen lächeln und sagen: Ist das Vertröstung? Die werden mal die Augen aufreißen, wenn der Herr sein Wort erfüllt. Ich lebe auf diese neue Welt Gottes hin. Das ist das, was unserem heutigen Dasein überhaupt nur seinen Sinn gibt. Sei doch treu im Kleinen. Es gibt keinen Punkt in unserem Leben, der sich nicht lohnt, ihn neu zu ordnen auf diese große Zukunft hin. Jesus sagt: Wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Wissen Sie, dass wir Evangelisation treiben und das Weitersagen anderen Menschen, das ist nicht in unser Belieben gestellt, sondern wir müssen reden. Wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Sei getreu bis in den Tod. Ich will dir doch die Krone des Lebens geben. Die dürfen Sie nicht verspielen. Amen. Und nun singen wir das Lied von Philipp Friedrich Hiller, das an die leidenden Christen in der Welt erinnert, 470, die Verse 1 bis 3. Herr Jesus Christus, du bist in diese Welt hineingegangen und hast Feindschaft, Spott und Verachtung ertragen, um des Bekenntnisses der Wahrheit willen. Herr, vergib uns, wo wir feige zurückgewichen sind, wo wir geschwiegen haben, und gib auch uns die Liebe ins Herz, dass wir den Menschen um uns herum das bezeugen können, was wir bezeugen müssen in deinem Namen. Und hilf uns, dass wir es so sagen können, dass Menschen dadurch zum Glauben kommen und nicht nur abgestoßen werden. Gib uns doch auch diese Kühnheit und diesen Mut und richte unseren Blick des Glaubens auf dich, dass wir mehr wagen, dass wir keine stummen Christen sind, sondern Bekenner deines Evangeliums. Und wir wollen dich jetzt auch bitten für alle, die um deines Namens willen leiden, überall in der Welt, die in die Bedrängnis hineingestellt sind. Gib ihnen heute Morgen neue Freude aus deinem Wort und mach sie auch so kühn und unerschrocken, dein Wort weiterzusagen und sich allem Widerspruch zum Trotz zu dir zu bekennen. Und wir danken dir, Herr, dass du immer neue Aufbrüche schenkst. Gib es auch in unserer Kirche und in unserem Land, wo so viel verschlossen scheint, wo Menschen dahingehen ohne Hoffnung, verzweifelt und niedergeschlagen. Gib doch, dass sie dich erkennen, die Hoffnung des Lebens. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und dann singen wir noch den dritten Vers vom Lied: Bei dir, Jesu, will ich bleiben, von der Treue bis in den Tod. Zwar 79, Vers 3. Bitte an Sie, helfen Sie dem neben sich nachher, ob die Notizenzettel haben. Wer neu ist, der weiß nicht, was man da braucht, dass Sie fragen, haben Sie den schon? Da sind alle unsere Veranstaltungen drauf, das gebe ich jetzt hier nicht bekannt. Ich will auch noch mal auf die Jugend, auf den Jugendmissionstag hinweisen, am Samstag, 26. Februar. Da muss man sich eine Woche vorher anmelden mit dem Patrick Johnson. Das ist eine ganz wichtige Sache für junge Leute, liegen hinten auch die Zettel auf. Ein Problem wieder mal angesprochen. Das ist ja bei uns tückisch mit dem Parken und so weiter. Wenn Sie mal zu spät dran sind, darf ich Sie bitten, dass Sie nicht bei den Chören und bei den musikalischen Stücken Ihren Platz suchen. Wenn Sie so schwach sind, dass Sie die 2 Minuten nicht stehen können, besorgen wir eine Tragbare oder einen Rollstuhl für Sie. Aber weil, wissen Sie, das ist einfach schwierig. Für den, wo Musik eben mit Geräusch verbunden ist, machen andere Geräusche auch nichts aus. Aber es gibt Leute, also mein Musikempfinden ist gestört und die, die davor sitzen auch, wenn sie doch geschwind warten können. Wir schimpfen sie nicht an, wenn sie zu spät kommen. Wir freuen uns, dass sie kommen, egal wann. Bloß wenn sie dann warten, bis die Orgel spielt. Und zwar bis, auch nicht beim Orgelspiel. Unser Herzl hat auch Anspruch darauf, dass seine Musik
gekostet wird und genossen wird, sondern dass wir auch das Orgelspiel schonen, sondern wenn das Gemeindelied ist, da erlauben wir es ihnen. Beim Gemeindesingen, da macht es weniger aus. Aber wenn da so ein Solo-Musikstück mit der Violine kommt, sie hören das natürlich nicht, für sie ist das auch keine große Störung, aber für die anderen ist das, und wissen Sie, wir passen uns da bloß der Liederhalle an. Die macht einfach die Türen rigoros zu. So sind wir noch nicht ganz. Und drüben ist immer dann die Übertragung. Wenn Sie einmal zu spät dran sind und so, es gibt auch ganz treue Leute, die kommen beim dritten Teil der Predigt und setzen sich noch hin. Das ist auch noch schön, aber uns ist noch schöner, wenn Sie dann drüben hinsitzen in die Übertragung. Ich wollte es lieb sagen und nur zum Verständnis, damit Sie mehr vom Gottesdienst haben. Der Rechnungsabschluss des Jahres 81 und der Haushaltsplan des Jahres 83 sind in der nächsten Woche öffentlich aufgelegt. Sie dürfen die ganzen Rechnungen prüfen beim Kirchenpfleger in der Wohnung Sonnenbergstraße 17. Wir freuen uns, wenn auch dies alles immer in Ordnung dargelegt wird. Das Opfer heute ist für die Ausbildung von zwei Gemeindegliedern, die sich auf den Missionsdienst zurüsten, unser Jan den Hartog in der Bibelschule Wiedenest, der Rundfunk- und Fernsehtechniker, der in den Missionsdienst gehen will, und Frau Fräulein Brinkmann, die in London, London Bible College, studiert, um sich wieder für den Missionsdienst in Thailand auszurüsten. Das ist schön, dass wir den jungen Leuten helfen können, dass sie zum Dienst ausgerüstet werden. Und nun wollen wir um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.